SRF 3.
Gentechnik vor Gericht. Der Europäische Gerichtshof fällt einen weitreichenden Entscheid. Tod des langjährigen Fiat-Chefs Sergio Marchionne ist 66-jährig im Unispital Zürich gestorben. Foltervideo aus Russland. Ein Häftling wird brutal zusammengeschlagen und das ist kein Einzelfall. Und das ist Info 3, heute mit Pascal Schmitz. Herkömmliche Gentechnik, das ist die Holzhammer-Methode, wenn es um die Veränderung von Nutzpflanzen wie Weizen geht. Viel subtiler ist das sogenannte Genome-Editing. Statt den Hammer nimmt man da die Pinzette. Die große Frage dabei, gilt dieses Genome-Editing auch als Gentechnik und muss darum eingeschränkt werden? Damit hat sich heute der Europäische Gerichtshof beschäftigt. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss, was hat der EuGH entschieden?
Im heutigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs heißt es klar, dass die neuen Methoden ebenfalls als Gentechnik vor dem Gesetz gelten. Das heißt, sie unterliegen in der EU den strengen Regeln der klassischen Gentechnik. Das bedeutet, solche veränderte Pflanzen brauchen eine Umweltverträglichkeitsprüfung und anschließend eine Zulassung.
Und wie ist dieser Entscheid nun zu erklären?
Nun, die Stimmung in Europa ist seit jeher eher gentechkritisch. Da kommt Druck von Konsumenten, die sich regelmäßig gegen GVO aussprechen, also gegen gentechnisch veränderte Organismen. Darum sind auch in den Regalen nirgends solche Produkte zu finden. Dies im Gegensatz zu den USA, welche die neuen Methoden eben nicht streng regulieren. Dort fallen sie nicht unter das Gentechnikgesetz. Nun, die EU-Richter berufen sich auf das Vorsorgeprinzip. Das heißt, sie sehen eine mögliche Gefährdung mit den neuen Methoden, denn diese nehmen, Zitat, eine auf natürliche Weise nicht mögliche Veränderung am genetischen Material eines Organismus vor.
Es ist ein Entscheid in der EU. Was bedeutet er aber für die Schweiz?
Auch hierzulande steht der Entscheid noch an, wie die neuen genetischen Methoden eben gesetzlich geregelt werden sollen. Der Bundesrat will bis Ende Jahr entscheiden und bis jetzt war offen, in welche Richtung es geht. Der Bundesrat war schon beim Gentech-Moratorium für eine Aufweichung, dass also gentechnisch veränderte Pflanzen auf den Acker sollen in der Schweiz, und er kam damit im Parlament nicht durch. Mit dem heutigen Entscheid des Europäischen Gerichtshofs wird es denkbar, dass der Bundesrat ebenfalls auf diese Linie einschwenkt, zumal auch die Eidgenössische Ethikkommission, die EKAH, sich ebenfalls bereits schon für das Vorsorgeprinzip stark gemacht hat, wie jetzt eben auch die EU-Richter.
Nach diesem Entscheid der EU-Richter zu Genome Editing stellt sich für mich noch eine grundsätzliche Frage, nämlich wie bedenklich ist die ganze Sache jetzt, Daniel Theiss? Da gehen die Meinungen ja auseinander.
Ja, es sind die alten Argumente mit diesem Risiko, die schon seit 20 Jahren bei der Gentechnik zum Zug kommen. Die Befürworter argumentieren, dass bis jetzt noch keine Gefährdung wirklich nachgewiesen werden konnte, und sie betrachten gentechnisch veränderte Pflanzen als großen Fortschritt, der auch die Landwirtschaft revolutionieren könnte. Die Gegner argumentieren eben mit unkalkulierbaren Risiken und es sei nicht auszuschließen, dass es eben tatsächlich gefährlich sei. Jenseits der Risikodiskussion geht es aber eben auch darum, was für eine Landwirtschaft wir wollen in Zukunft. Wollen wir patentiertes Saatgut, das verspricht, dafür mit wenig Pestiziden wachsen zu können, gegenüber einer Erhaltung der Sortenvielfalt, wie es eben die Gentechnik-Gegner gerne haben möchten?
Informationen von Wirtschaftsredaktor Daniel Theiss, vielen Dank. Sergio Marchionne, der langjährige Konzernchef von Fiat Chrysler, ist gestorben. Mehr dazu in den Nachrichten mit Yvonne Lambricker.
Fiat hat den Tod des 66-Jährigen bestätigt. Marchionne hatte sich in einem Zürcher Spital einer Schulteroperation unterzogen. Anschließend verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rasch. Er galt in Italien als Retter von Fiat, aber auch als harter Verhandlungspartner gegenüber den Gewerkschaften. Beim italienischen Autokonzern hatte er zahlreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die Bürokratie abgebaut und neue Modelle eingeführt. Auch in der Schweiz war Marchionne als Manager tätig, so etwa als Chef von Aluswiss. Am Flughafen Zürich soll die Belastung durch Fluglärm in der Nacht nicht weiter steigen. Deshalb hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt Basel erstmals Massnahmen gegen den Fluglärm angeordnet. Die Zeitfenster für Starts und Landungen am späten Abend sollen auf den heutigen Stand begrenzt werden, heißt es in einer Mitteilung. Der Bericht des Der Flughafen Zürich AG über die Lärmbelastung für das Jahr 2016 habe gezeigt, der Betrieb zwischen 22 und 24 Uhr überschreite die zulässige Lärmbelastung erheblich. Weiter will das Batzel prüfen, ob die zulässige Lärmbelastung in der Nacht noch weiter angepasst werden soll. Der Flughafen Zürich bedauert den Entscheid, eine Begrenzung sei gut, aber damit würden auch die Entwicklungsmöglichkeiten des Flughafens beschnitten. Die Fluggesellschaft Ryanair hat wegen der Streiks mögliche Stellenstreichungen bei der Flotte im irischen Dublin angekündigt. Die Stellen von 100 Piloten und 200 Flugbegleitern seien in Gefahr, teilte die Fluggesellschaft mit. Die Streiks irischer Piloten hätten sich negativ auf die Buchungen ausgewirkt, heisst es weiter. Wegen eines Flugbegleiterstreiks in mehreren Ländern hatte Ryanair für heute europaweit 300 Flüge abgesagt. Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will zurück nach Belgien reisen, da das Auslieferungsverfahren gegen ihn beendet ist. Das gab er vor den Medien in Berlin bekannt. Seit kurzem kann sich Puigdemont in Europa wieder frei bewegen, nachdem die spanische Justiz den internationalen Haftbefehl gegen ihn aufgehoben hat. Nach Spanien kann er nicht zurückkehren, denn der nationale Haftbefehl gegen ihn besteht noch immer. Puigdemont hatte gegen den Willen der spanischen Zentralregierung eine Abstimmung über die Abspaltung Kataloniens angesetzt. Zum Sport. Leichtathletik. Karim Hussein wird nicht an der EM in Berlin teilnehmen und bricht die Saison ab. Der 29-Jährige leidet nach wie vor an Schmerzen im Beckenbereich. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.010 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 1.16.00 gehandelt und der Dollar zu 99,14 Rappen. Das Wetter heute und morgen ist es oft sonnig und die Temperatur erreicht 30 bis lokal 34 Grad. Es bleibt verbreitet trocken, jedoch können sich im Jura, in den Alpen und im Süden vereinzelt Regengüsse oder Gewitter entwickeln.
Info 3 Mittag.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem US-Präsident Trump China nicht mit weiteren Zöllen in Milliardenhöhe droht. Auffällig dabei, China schweigt, zumindest offiziell. Über die Deeskalationsstrategie der chinesischen Regierung, Martin Aldrovandi aus Shanghai.
Persönliche Attacken auf Donald Trump finden in Chinas offiziellen Medien nicht statt. Auch Begriffe wie Handelskrieg kommen kaum noch vor. Die von den Behörden streng kontrollierten Medien wurden angewiesen, das Thema nicht allzu hoch zu hängen. Anstatt rhetorisch zurückzuschießen, versuche China, das Problem auf dem diplomatischen Weg zu lösen, sagt Alan Eck des Beratungsunternehmens China Policy in Peking.
They are trying to do it through diplomatic means.
China sucht den Kontakt zu Ländern der EU und zu Japan, die hier ähnliche Interessen haben. Auch scheint man sich innerhalb Chinas noch nicht einig, was die richtige Reaktion auf Trump ist. Bei den Zöllen sitzt Donald Trump am längeren Hebel. Die USA importieren mehr Güter aus China als China aus den USA. Doch das ist nur die eine Seite. US-Unternehmen exportieren nicht nur nach China, sie sind auch im Land selbst tätig.
In fact, by China now increasing its domestic consumption.
China kurbelt den Binnenkonsum auf seinem eigenen Markt weiter an, nicht nur die Importe aus dem Ausland. Die USA riskieren, in diesem wachsenden Markt abgehängt zu werden. Verlieren könnten amerikanische Konzerne wie Apple, Starbucks oder General Motors. China könnte diese Unternehmen relativ leicht bestrafen, ohne dabei direkt auf Zölle zurückzugreifen. Einfach über zusätzliche Kontrollen, etwa bürokratische Schikanen. Im Handelsstreit mit den USA hält China mit solchen Methoden bisher zurück und macht genau das Gegenteil. Kürzlich hat der amerikanische Elektroautohersteller Tesla angekündigt, in Shanghai eine Tesla-Fabrik zu bauen. China lässt Tesla gewähren, auch wenn die Amerikaner so direkt chinesische Elektroautobauer konkurrenzieren. Erland Eck sieht darin keinen Widerspruch. Das passe zur chinesischen Politik.
China is interested in bringing.
Einerseits bringt man so Tesla und seine Technologie ins Land und andererseits ist es auch ein Zeichen an andere US-Konzerne. Seht hier, ihr habt nichts zu befürchten. In China kann man noch immer Geschäfte machen. Ob Chinas Strategie der Deeskalation aufgeht und sich der Handelskrieg so noch abwenden lässt, lässt sich derzeit nicht sagen. Soeben hat die Regierung bekannt gegeben, Milliarden in Infrastrukturprojekte investieren zu wollen, offiziell, um externe Unsicherheiten abzufedern. Es ist ein Hinweis darauf, dass Chinas Regierung auf alles gefasst ist. Darauf verlassen, dass die USA im Streit bald einlenken könnten, will man sich hier nicht.
Info 3 Mittag.
Ein Video aus Russland schockiert. Es zeigt, wie Gefängniswärter einen Gefangenen schlagen und mit Wasser übergießen. Die Behörden haben inzwischen reagiert und mehrere Täter festgenommen. Es bleibt aber ein grundsätzliches Problem. In Russlands Gefängnissen ist Gewalt an der Tagesordnung. Russland-Korrespondent David Nauer.
Das Video ist schwer erträglich. Ein Mann liegt auf einem Tisch, halbnackt. Kräftige Uniformierte halten ihn fest, andere schlagen mit Gummiknöppeln auf seine Fußsohlen. «Schau, sein Bein schwillt an», sagt einer. «Mein Arm ist auch schon ganz taub», scherzt sein Kollege. «Kann mal ein anderer ran?» Der Gefolterte stöhnt vor Schmerz. Die zynische Kaltblütigkeit, die Brutalität des Videos hat in Russland Entsetzen ausgelöst. Aufgenommen wurde es in einem Gefängnis bei Jaroslawl. Das Opfer, der Gefangene Jewgeni Makarow, soll sich häufig über die Haftbedingungen beschwert haben. Die Wärter rächten sich auf diese Weise. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf eine Welt, die normalerweise im Verborgenen liegt, Russlands Straflager. 600'000 Menschen sitzen derzeit in Haft. Bewacht werden sie von über 200'000 Wärtern. Die Zonen, wie die Gefängnisse genannt werden, sind oft in abgelegenen Winkeln des Landes, im hohen Norden etwa, in den Wäldern Sibiriens. Dort, weit ab von den Augen der Öffentlichkeit, herrscht ein Klima der Gewalt. Gefangene werden für kleinste Vergehen brutal bestraft. Das Spektrum ist fast grenzenlos. Schläge, Elektroschocks, Vergewaltigungen. Oft beginnen die Übergriffe schon in Untersuchungshaft. Verdächtige werden so lange gequält, bis sie gestehen, was der Ermittler hören will. Menschenrechtler und Anwälte prangern diese Zustände schon lange an. Doch die Gesellschaft reagiert oft nur mit einem Schulterzucken. Das sei doch immer schon so gewesen. Das Gefängnis sei halt kein Sanatorium, hört man oft. Tatsächlich ist die Gewalt hinter Gittern eine lange, unselige Tradition. Der russische Strafvollzug hat seine Wurzeln im furchtbaren Gulag-System der Kommunisten. Nicht nur die Gefängnisse selber stammen zu großen Teilen noch aus der Sowjetzeit. Auch die Strafvollzugsbehörde hat viel vom alten Geist bewahrt. Bestrafen, nicht resozialisieren, ist das Ziel. Dennoch, der Staat bekämpft die Missbräuche, mindestens tut er so. Immer wieder werden Strafverfahren gegen übergriffige Gefängniswärter eröffnet. Auch im aktuellen Fall. 6 der Täter auf dem Video sind festgenommen worden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Ermittlungen oft im Sand verlaufen. Oder noch schlimmer, dass am Ende der Gefangene selber bestraft wird, weil er sich beklagt hat. Tragisch, aber bezeichnend auch, was mit der Anwältin passiert ist, die das jüngste Foltervideo öffentlich gemacht hat. Sie musste Hals über Kopf aus Russland fliehen, weil sie bedroht wurde.
Info 3, News und Hintergründe kompakt, das nächste Mal wieder um 17 Uhr. Verantwortlich heute Mittag Daniela Püntener und Pascal Schmitz.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.